Steuern. Mit Recht. Das Interview. Mit Constanze Elter und Carsten Fleckenstein.
In unserer Interviewfolge holen wir, wie immer, die große Taschenlampe für unseren Gast raus.
Und der beleuchtet dann mal den Hintergrund unseres heutigen Themas.
Mal schauen, welche Erkenntnisse sich ergeben.
Wir wünschen erhellende Einsichten. Wir haben heute auch jemanden ongeboardet oder an Bord geholt, nämlich David Scherf. Er ist Personalmanager bei HMK Klein und Partner in Köln und auch DATEV-Referent für Onboarding sowie Fachautor für diverse Personalthemen. Wir freuen uns, dass Sie da sind, Herr Scherf.
Ja, danke für die Einladung.
Haben Sie denn heute auch schon jemand an Bord geholt?
Nein, leider noch nicht. Aber ich hätte heute eigentlich den ersten Arbeitstag eines Kollegen gehabt, aber der hat sich dann heute erst mal krank gemeldet.
Onboarding fehlgeschlagen sozusagen.
Ja, es gibt ja solche Onboardings, da weiß man, das läuft. Und es gibt welche, da weiß man irgendwie man nicht so richtig warum, aber das ist eins, da habe ich gerade wirklich überhaupt keine Bedenken. Der kommt einfach nächste Woche und dann ist das so.
Und dann ist er hoffentlich auch wieder gesund.
Ja, dann ist das so ein bisschen Teil unserer Geschichte auch. Da werden wir uns wahrscheinlich dann immer dran erinnern und bei jedem Gespräch vielleicht nochmal drüber lachen.
Das ist genau das, worüber wir schon gleich einsteigen können. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher so bezüglich Onboarding gemacht?
Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es sehr sinnvoll ist, diesen Prozess zu strukturieren, sich auch wirklich Gedanken zu machen, welche verschiedenen Phasen beinhaltet eigentlich dieser Begriff Onboarding und was ist überhaupt damit gemeint, weil ich immer wieder mitbekomme, dass Onboarding übersetzt wird mit Einarbeitung. Und wenn man das so übersetzt, dann beginnt die Einarbeitung ja erst am Tag, wo der neue Kollege, die neue Kollegin auch im Unternehmen da ist, um zu arbeiten. Und wenn man mit diesem Verständnis daran geht, dann lässt man aus meiner Sicht ganz viele Möglichkeiten liegen, die das eigentliche Onboarding bedeutet, nämlich alles, was ab dem ersten Kontakt mit dem Unternehmen, mit der Kanzlei stattfindet. Das sind alles Möglichkeiten, wo man begeistern und dafür sorgen kann, dass jemand an Bord genommen wird und eben nicht nur durch Einarbeitung.
Jetzt gibt es aber mit Sicherheit doch in irgendeiner Form Onboarding, worauf sich vielleicht alle verständigen könnten. Also jeder hat natürlich seine Schwerpunkte und seine Vorlieben. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, okay, wir schaffen ein Onboarding, das alle unterschreiben würden, was wäre da drin enthalten?
Also in meinem Verständnis von Onboarding ist wirklich die komplette emotionale Reise eines Bewerbers, bis er dann neuer Kollege, neue Kollegin wird und eigentlich die Probezeit beendet. Also wir reden über einen Zeitraum, der wahrscheinlich bis zu 9 Monate dauern kann. Und da gibt's verschiedenste Phasen. Und aus meiner Sicht kann man die auch eigentlich ganz gut einordnen. Es gibt eine Phase quasi in dem Moment, wo sich der Bewerber, die Bewerberin noch dafür entscheidet, quasi die Bewerbungsunterlagen auf den Weg zu geben. Das gibt den Startschuss, weil dann ist der Ball ja bei uns. Und ab dann kann ich zeigen, was ich tue oder auch nicht. Ab da habe ich die Chance, für Momente zu sorgen, die Begeisterung schaffen oder vielleicht auch einfach nur ein, ach, das habe ich so also noch nicht erlebt. Das muss ja nicht gleich immer das Nonplusultra sein. Aber einfach Dinge zu tun, die auch andere in der Phase vielleicht nicht tun. Weil man hat ja nicht nur die Bewerbung exklusiv an eine Kanzlei geschickt. Und dann hat man eben verschiedenste Phasen, in denen man immer wieder zeigen kann, was mache ich vielleicht, was andere nicht machen, warum tue ich das auch, mit welchem Zweck. Und das ist ja etwas, was dann eben dazu führt, dass der Wunsch auch da ist, nicht nur an Bord zu gehen, sondern später auch an Bord zu bleiben.
Jetzt haben Sie das gerade so schön mit emotionaler Reise beschrieben. Wenn eine Reise angetreten wird, dann verändern sich ja auch die Gefühle. Ein Gefühl haben Sie gerade genannt, Begeisterung. Was wären denn noch andere Gefühle oder Eindrücke und das auch jeweils sowohl beim Bewerber als auch beim potenziellen Arbeitgeber?
Ja, also durchaus auch, dass man darstellen kann, dass man professionell damit umgeht, dass man weiß, was man tut. dass es auch wertschätzend aufgenommen wird, dass man also nicht lange wartet, bis man reagiert, sondern man zeigt, okay, jemand hat sich die Mühe gemacht, sich hier bei dem Unternehmen zu bewerben, dann das auch aufzunehmen, zu sagen, okay, das ist toll, ich danke dafür und ich finde es schön und wertschätze es nicht mit erstmal liegen lassen, sondern darauf reagieren und dann auch zu zeigen, wenn es gut ist, zum Beispiel, dass man zu einem Termin auch kommt, auch da sich darauf einzulassen, Verständnis zu haben, wenn vielleicht persönliche Dinge, ob jetzt Kinderbetreuung oder Ähnliches dazu führen, dass man nicht so flexibel ist, darauf Rücksicht zu nehmen, andere Termine vielleicht auch anzubieten. Das ist ja für beide Seiten auch was. Ich zeige dann ja auch schon, wenn ich irgendwie meine, ich werbe mit Familienfreundlichkeit, habe dann aber kein Verständnis dafür, dass jemand vielleicht einen Termin um eine gewisse Uhrzeit nicht wahrnehmen kann, dann ist es auch nicht mehr authentisch. Und auch das ist ein Gefühl, Authentizität, was total wichtig ist und auch vermittelt werden sollte, weil darüber schreiben, darüber reden kann ja jeder. Aber hier kann man es ja zeigen.
Jetzt sind wir ja schon zu dem Aspekt gekommen, dass Onboarding ja viel früher anfängt, als wenn diejenige Person im Unternehmen wirklich zum ersten Mal physisch vorstellig wird. Da gibt es andere Begriffe, die jetzt neben dem Onboarding auch noch kursieren, das Preboarding zum Beispiel. Wie muss man überhaupt diese beiden Begriffe voneinander unterscheiden?
Es ist definitiv richtig, dass man natürlich zwei verschiedene Phasen hat. Das ist einmal wirklich die Phase, die man auch als Preboarding bezeichnen kann, wenn man es eben aufteilen möchte, was ja die Phase ist, wo es eher noch eben der Bewerber, die Bewerberin ist. Und dann kommt die Phase, wo es der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin ist. Das eine ist ja eher so ein bisschen die Werbephase und auch die Phase, in der man Eindruck schinden kann, indem man einfach zeigen kann, warum tut man diese Dinge, warum meint man, dass etwas wichtig ist und das auch zu vermitteln, um dann natürlich irgendwann auch jemanden für die Kanzlei gewinnen zu können und dann den neuen Kollegen, die neue Kollegin zu haben. Und dann fängt halt auch erst die Einarbeitung an. Und das ist das, was ich nur sicherstellen möchte. Ob man das jetzt Preboarding, Onboarding nennt, ist mir eigentlich, also mir sowieso, aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist, nennt man Onboarding Einarbeitung? Weil dann begeht man meiner Meinung nach einen großen Fehler, weil man dann auch das Preboarding wahrscheinlich weglässt und denkt, okay, man hat damit das Thema.
Also wir haben hier nicht unbedingt ein Begriffsthema, sondern dass der Inhalt dahinter vergessen wird. Und ich verstehe Sie aber auch richtig, dass wir es jetzt quasi anders nennen. Einarbeitung als solche nicht i fui bä ist, sondern dass das einfach Teil des Onboardings ist.
Einarbeitung ist auf gar keinen Fall fui bä. Also die ist genauso wichtig, nur eben erst an einem anderen Punkt. Aber dann ist natürlich klar, erster Arbeitstag, dann kommen ganz andere Dinge. Da kann man vorher diese emotionale Reise noch so schön aufgebaut haben und die Vorfreude ist da und man hat alles wunderbar gemacht. Und dann kommt der erste Arbeitstag und der Arbeitsplatz ist nicht eingerichtet. Dann sind wir bei Emotionen, die wir nicht haben wollen, weil dann kommt zum ersten Mal Enttäuschung.
Und da sind wir dann bei Ifui Bay.
Ja, dann sind wir bei Ifui Bay und wir sind auch bei Ifui Bay, wenn dann keiner richtig weiß, wie jetzt Einarbeitung geht. Also es macht dann natürlich auch Sinn, sich Gedanken zu machen, nicht spontan, wer macht es, sondern dass man weiß, wer und auch wie. Also, dass man sich mit einer DATEV-Pro-Checkliste oder mit Einarbeitungschecklisten vielleicht über eine Systemsoftware oder ähnliches Personalsoftware behilft. Also, das ist dann einfach nur was anderes. Dann kommt zu der emotionalen Reise jetzt auch noch das Fachliche dazu, um mal bei dem Bild zu bleiben. Aber das Emotionale ist nicht weg, es bleibt noch da.
Jetzt haben Sie gerade Checklisten erwähnt. Wenn ich aber bei der Einarbeitung bleibe und mir das mal so grundsätzlich vorstelle, reicht doch dann nicht einfach nur eine Checkliste aus, nach der ich abhaken kann, erledigt, erledigt, erledigt. Welche Nachteile entstehen mir vielleicht auch, wenn ich einfach nur eine schnöde Checkliste abarbeite? Also Stichwort Emotionen nochmal.
Nein, nur eine Checkliste hilft sowieso nicht. Man braucht aus meiner Sicht auch einen Mentor. Man braucht jemanden, der das Thema begleitet, der die Verantwortung freiwillig dafür übernimmt, das auch gerne macht und auch dazu befähigt ist. Das sollte nicht die Person sein, die gerade vielleicht ein bisschen Luft hat und ein bisschen Kapazitäten hat. Das sollte auch nicht immer die gleiche Person sein. Man sollte sich darauf einstellen, wer ist der neue Kollege, die neue Kollegin und wie oder wer aus dem Bestand passt dazu. Und dann überlegen, okay, Person XY kommt dafür in Frage, hat aber keine Kapazitäten, wie kann ich die denn eventuell schaffen? Es funktioniert aus meiner Sicht nicht, wenn man das anordnet und quasi verpflichtend macht, weil dann ist vielleicht so ein gewisser Widerwille dabei oder auch nicht die Überzeugung, das gerne machen zu wollen. Und der neue Kollege, die neue Kollegin ist vielleicht eher belastend. Da kann die Person gar nichts für. Sie kommt nur einfach dann dahin und dann ist das schon so behaftet. Und das darf, finde ich, nicht das Gefühl sein, was dann auch irgendwann transportiert wird, wenn wir über Gefühle sprechen. Aber die sind nun mal dabei. Fühlt man sich willkommen oder nicht? Und wenn jemand Freiräume dafür hat, sich um jemanden zu kümmern oder weiß, ich werde jetzt vielleicht nicht so streng am Umsatz bemessen, weil ich bin ja jetzt in einer Einarbeitung und habe diesen Freiraum, ist das ja ganz was anderes. Und dann hat man den Punkt, wo dann aus Einarbeiter- oder Mentorensicht es auch Spaß macht und auch erfolgreich werden kann. Und dann können die beiden zusammen die Checkliste abarbeiten. Das wird dann ja ein Prozess.
Wenn wir mal kurz bei dem Mentor oder der Mentorin stehen bleiben, wie würden Sie den denn auswählen? Ich will es nicht wieder eine Checkliste nennen, aber könnte man da auch vielleicht Kriterien für festlegen? Müssen das immer die alten Hasen sein, also oder jemand, der schon ein paar Jahre in der Kanzlei ist? Oder sollte das rotieren oder Männlein, Weiblein abwechselnd oder wie auch immer.
Ja, oder braucht er vielleicht auch eine Schulung? Muss der genau. Auf irgendeine Art und Weise ein Vorwissen oder ein Personalwissen haben?
Sicherlich ist es nicht verkehrt, wenn die soziale Kompetenz dabei ist, sich auf die Person, die neu dazukommt, einzustellen, darauf einzulassen, dass da noch eine Nervosität bei ist, auch Unwissen dabei ist, auch Unsicherheit dabei ist, auch Fehlertoleranz, man nicht direkt draufhaut, sondern darauf eingeht. Und das können ja verschiedenste Konstellationen sein, um jetzt bei dem Beispiel mal zu bleiben von Frau Elter. Immer die Alten. Warum? Also klar, das ist die Erfahrung, aber es macht ja auch Sinn, jemanden zu nehmen, der vielleicht in derselben Situation erst vor 2-3 Jahren war. Also nimmt man jetzt jemanden, der aus der Ausbildung rauskommt und man hat schon jemanden vor einigen Jahren genau in diesem Schritt eingestellt und der oder die ist jetzt schon 2-3 Jahre weiter und holt wieder jemanden da rein, dann sind die ja viel verbundener miteinander. Die teilen ja, wenn man so will, so das Schicksal oder auch diesen Weg schon mal gegangen zu sein. Dann passt das aus meiner Sicht viel besser, als jetzt jemanden zu nehmen, der seit 20, 30 Jahren dabei ist, das Fachwissen sicherlich noch viel besser hat, aber sich vielleicht gar nicht so auf dieses Zusammenpassen einlassen kann. Ich habe da ganz bewusst keine Checkliste, sondern ich gucke ganz bewusst individuell, auch nicht alleine. Da nehme ich auch den Teamleiter mit dazu, der ist noch näher dran. Der kennt ja seine Kolleginnen und Kollegen auch sehr gut. Und dann gucken wir. Und das kann sein, dass bei dem einen Azubi wir jemanden nehmen, der mal Azubi war. Und beim anderen aber sagen, hier würden wir meinen, dass die und die Person besser passt, weil die hat jetzt hier ein paar spannende Fälle zur Abgabe, Übergabe und da ist irgendwie auch von der Motivation her das vielleicht passender.
Würden Sie bei diesem oder auch bei anderen Punkten im Onboarding noch unterscheiden? Und wenn ja, wie groß die Kanzlei ist oder vielleicht auch wie klein? Das begrenzt ja unter Umständen auch die Möglichkeiten.
Das ist korrekt. In meiner jetzigen Kanzlei sind wir jetzt über 60. In meiner Kanzlei, in der ich vorher lange war, sind wir gewachsen von Mitte 30 bis hin zu 50. Da hatte man natürlich schon immer ein bisschen mehr Auswahl. Aber ich sag mal, eine kleinere Kanzlei stellt ja auch nicht 5 Menschen gleichzeitig ein oder innerhalb eines Jahres. Es kann ja also dann auch durchaus sein, dass wir da auch nur von einem Onboarding von 1-2 Personen sprechen. Dann hat man vielleicht eine Person, da kann man ja dann auch fragen, wer hat darauf Lust? Wer möchte das machen? Wer möchte vielleicht auch noch dazu befähigt werden? Gerade auch bei Auszubildenden. Wir bei uns haben das wechselnd, dass es nicht immer eine Person ist, was ich auch gut finde, weil so kann ich mich auf die verschiedenen Charaktere immer wieder einstellen. Gelingt mir aber auch nicht immer, also das nur mal am Rande.
Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie sieht so ein strukturierter Onboarding-Prozess aus, dass er am Ende auch gelingt und erfolgreich ist?
Sagen wir mal, Schritt 0 ist ja die Betrachtung von, weiß nicht, Stellenanzeige, Social Media, Homepage, die ja dazu führt, dass jemand drüber nachdenkt, okay, in diese Kanzlei oder an dieses Board möchte ich gehen. Ja, also bleiben wir ruhig mal bei dem Bild emotionale Reise auf einer Kreuzfahrt, Kreuzfahrtschiff. Dann ist das Schiff, wo man an Bord gehen möchte. Das sieht man schön im Katalog auf der Homepage oder ähnlichem und entscheidet sich, okay, da möchte ich hin, ich schicke meine Unterlagen ab. Und dann geht es ja eigentlich schon los. Was kommt dann? Kommt eine Eingangsbestätigung? Kommt gar nichts? Kommt ein Anruf? Wird reagiert? Wann wird reagiert? Dann kann man eben entsprechend eine Empfangsbestätigung machen. Man kann sich schnell melden, man kann anrufen, man kann eine E-Mail schreiben, wie auch immer. Aber auf jeden Fall sollte man dann schnellstmöglich, wenn Kandidat denn passt, einen Termin vereinbaren, in welcher Form auch immer. Das dann auch entsprechend vorbereiten und dann ein Bewerbungsgespräch, was ich dann als nächste Phase sehen würde. Wobei ich nenne es nicht mehr Bewerbungsgespräch. Für mich ist es wirklich ein Kennenlerngespräch. Beide Seiten lernen sich kennen. Beide Seiten haben Ziele und Wünsche und man sollte schauen, dass man so viele oder so große Schnittmengen wie möglich hat. Wenn das nicht so ist, dann ist das so. Dann habe ich das aber gerne da festgestellt und nicht erst später, wenn es zu einer Einstellung gekommen ist, weil das bringt beiden Seiten nichts. Also lernt man sich kennen, spricht ganz offen und da gibt es auch keine Tabus und da gibt es auch Nein als Antwort und da darf man auch nach Urlaub fragen. Und wenn dann alles gut war, dann geht es in die Phase Probetag, aber auch das nenne ich nicht mehr so. Ich nenne es eher Hospitieren, weil ich finde, Probetag hat sowas von Test. Und dann lade ich jemanden ein, einen halben oder einen ganzen Tag bei uns zu hospitieren und sich das anzuschauen. Das fängt schon an mit Arbeitsweg, den Kollegen, der Begrüßung, der Mittagspause, der Arbeit natürlich des Arbeitsplatzes. Wo sitze ich? Wer ist der Mentor? Der ist dann schon da. Man lernt die ersten Nasen kennen. Man kann sich da schon mal beschnüffeln und merkt dann vielleicht auch, okay, ist es nicht. Aber auch dann lieber da als erst am ersten Arbeitstag. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wenn der Probetag gut war und das Hospitieren gut war, ob man im Anschluss dann nicht auch konkret schon über den Arbeitsvertrag sprechen sollte. Und dann könnte man am Ende dieses Gesprächs ja nochmal einen Termin machen und sagen, gut, von unserer Seite totale Übereinstimmung, wir sind uns total einig, wir möchten Sie haben. Hier wäre Ihr Arbeitsvertrag, können Sie unterschreiben, können Sie auch nochmal mitnehmen, denken Sie nochmal drüber nach. Dann geht man auch da verbindlich raus. Dann kommt man zum ersten Arbeitstag, dann beginnt die Einarbeitung, dann hat die Person aber ja eventuell auch schon an dem Tag der Hospitierung Kollegen kennengelernt, hat auch schon in der Zwischenzeit immer wieder Kontakt gehabt. Also auch in der Zeit zwischen dann Arbeitsvertragsunterzeichnung und erstem Arbeitstag, da kann ja auch noch durchaus einige Zeit liegen. Auch da schauen, was passiert zum Beispiel, gibt es ein Firmen-Event, dann dazu einladen, bloß nicht ausschließen, sondern mit dazu nehmen. Ist vielleicht der Geburtstag irgendwo dazwischen? Hat man vielleicht mitbekommen, dass zwischen noch irgendwie eine Prüfung anstand und man da dann auch nochmal Bezug drauf nehmen kann? Auch vorher nochmal nachfragen, gibt es noch irgendwas, was unklar ist? Vielleicht das Jobticket, wenn man ein Jobticket dabei hat, rausschicken, Parkhauskarte rausschicken. Es sind so Kleinigkeiten, aber wenn man weiß, guck mal, die machen sich Gedanken, die schicken mir schon das Jobticket, damit ich am ersten Tag nicht bezahlen muss. Deshalb sind wir jetzt nicht der beste Arbeitgeber. Aber es ist doch irgendwie schöner, als wenn man am ersten Tag das Ticket bezahlen muss, später fragen muss, ja, kriege ich das jetzt erstattet? Nee, dann frage ich nicht. Ja, irgendwie auch doof. Also einfach machen.
So ein bisschen kümmerig dann so, ne?
Warum nicht? Das sind ja keine großen Sachen. Und die kriegt man ja durchaus in einer Checkliste auch hin, dass man sich sagt, 2 Wochen vorher schickt eine Mail, fragt nochmal, passt das mit 9 Uhr oder sollen wir 10 Uhr machen, weil sie die Kinder vielleicht noch in die Kita bringen müssen. Der Tag ist eh schon aufregend. Und wir wissen auch, also ich weiß es zumindest, wenn ich aufgeregt bin, kriegt meine Tochter das mit. Und dann schlägt das auch um und dann startet der Tag nicht unbedingt gut.
Da kann man besser direkt 11 sagen.
Genau, aber warum denn nicht? Thema auch wieder Familienfreundlichkeit. Wenn man damit wirbt, das wäre wieder ein Beweis, ein Beleg, dass man es ernst meint. So, und dann kommt der erste Arbeitstag und dann ist es ganz anders. Wenn man dann auch nochmal durch die Kanzlei geht, dann kommt ja der nächste Schritt und das ist ja für mich ganz wesentlich, zu sagen, okay, auch jetzt ist es kein luftleerer Raum, die Probezeit, sondern ich begleite die Probezeit mit festen Gesprächsterminen, um Feedback zu geben und auch Feedback einzuholen. Und dann mache ich feste Termine und lass auch das nicht irgendwie so dahin plätschern, sondern will das auch aktiv begleiten.
Und wann hört es dann irgendwann wieder auf?
Der Onboarding-Prozess endet bei uns, auch für mich, mit dem Ende der Probezeit. Damit ist aber nicht die Einarbeitung vorbei. Die geht ja durchaus länger. Also fachlich kann man ja nicht sagen, nach einem halben Jahr muss alles sitzen. Das dauert auch gerne 12 Monate. Da muss man vielleicht auch mal ein ganzes Jahr erlebt haben. Das ist aber, wie gesagt, das andere Paar Schuh. Diese emotionale Reise, die endet aus meiner Sicht mit der Probezeit. Und dann gebe ich, das sage ich auch so bewusst, und überführe dann quasi in den Regelturnus von jährlichen Mitarbeitergesprächen. Und wenn der Turnus 2 Monate nach Ende der Probezeit ist, dann sage ich, okay, dann bei Ihnen halt erst in 14 Monaten, aber natürlich auch jederzeit bei Bedarf.
Also Einarbeitung ist nicht gleich Onboarding. Jetzt gibt's aber auch das Offboarding, also das Feststellen, okay, vielleicht während der Probezeit, das funktioniert doch nicht so ganz. Kann ich dann einfach sagen, ja, jetzt hört's halt einfach auf, in Anführungszeichen. Oder sollte ich mir auch sozusagen beim Offboarding ein bisschen mehr Mühe geben, damit das Unternehmen oder die Kanzlei in guter Erinnerung bleibt, auch wenn es nicht gepasst hat am Ende?
Wir reden ja nicht nur von einem Offboarding innerhalb der Probezeit, sondern natürlich auch nach 2 Jahren, 5 Jahren, 20 Jahren. Oder bleiben wir bei Ihrem Beispiel. Wenn wir in diesem Onboarding-Prozess zum Offboarding kommen, dann überrascht es mich tatsächlich nie. Dann ist man durch diese Begleitung und die Gespräche, die man führt, wo man ja wirklich über das Ankommen, das Wohlfühlen, das Gefühl, wie jemand in der Kanzlei jetzt ankommt, spricht. Selbst wenn man vielleicht nicht immer die Wahrheit erfährt, glaube ich, wird man feststellen, ob das alles so läuft, wie es laufen soll oder nicht. Ich möchte ja nicht überrascht werden von Kündigungen. Und aus Mitarbeitergesprächen erfährt man natürlich auch etwas. Aber wenn die in einem Jahresturnus sind, ist das natürlich auch deutlich weiter. Ich möchte natürlich schon gern wissen, was sind die Gründe? Ich hatte gestern noch einen interessanten Austausch mit einer anderen Personalleiterin aus einer Kanzlei. Und ich sagte auch, ob einem dann am Ende beim Offboarding wirklich die Wahrheit gesagt wird. Aber danach zu fragen, diesen Prozess aufzusetzen, halte ich für schon wichtig und auch richtig. Also ich würde niemanden einfach so ziehen lassen. Ich würde mir immer wünschen, dass man sich offen und ehrlich und konstruktiv zusammensetzt. Und ich bin ja auch absolut interessiert an Kritik, weil daran kann ich ja auch sehen, was waren die Gründe. Vielleicht habe ich die auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Da kann ich ja auch mit umgehen. Da wird ja auch nicht zwingend jemand jetzt angekreidet. Aber ich kann das ja auch aus keinem raus zwingen.
Das übernehmen wir.
Genau. Nein, aber das ist so. Und wir fühlen uns hier total authentisch und wohl mit Ihnen. Ne? Also ja, das ist so mal direkt als Feedback.
Also das Feedback können wir schon geben.
Genau. Ich bin jetzt, und das bringt mich innerhalb unserer emotionalen Reise nochmal zurück zu den Feedback-Gesprächen. Egal, ob jetzt jemand von Bord geht oder auch innerhalb dieses Onboarding-Prozesses noch ist. Ich frage mich immer, ob bei solchen Gesprächen auch da die Wahrheit gesprochen wird oder ob man da nicht sagt, weil man vielleicht die Stelle ja auch haben möchte oder meint, oh, das ist eine tolle Kanzlei, hier möchte ich bleiben, dass man da sagt, ja, ist alles toll und alles passt schon, dass dann wirklich auch ein ehrliches Feedback kommt. Wie schafft man das?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil erstmal natürlich total individuell, wer sitzt Ihnen da gegenüber? Es gibt natürlich die verschiedensten Personen, ob jetzt männlich, weiblich, alt, jung. Also ich tue mich wirklich schwer da. Also was mache ich? Ich sag mal so, wenn die Antwort kommt, alles gut, dann ist bei mir schon mal alles nicht gut. Und dann stelle ich halt auch konkrete Fragen. Dann frage ich bei jemandem, der jeden Morgen wie ich 50 Kilometer Anreise hat, mal nach dem Arbeitsweg. Und dann frage ich mal, macht das denn wirklich Spaß mit dem Stau? Naja gut, nee, das nicht. Okay, also schon mal nicht mehr alles gut. Und dann geht man halt mal so ein bisschen in die Details. Und vielleicht hat man auch schon mal was gehört. Auch der Mentor lässt ja vielleicht mal was fallen und sagt, Person XY kommt hier morgens immer total gestresst, ist vielleicht nicht so gut mit dem Arbeitsweg. Ist jetzt nur ein Beispiel. man hat ja schon ein paar Punkte, wo man vielleicht mal nachhaken kann. Aber das ist jetzt auch keine Checkliste. Das ist einfach was, wo man im Gespräch gucken kann, welches Gefühl hat man vorher oder welches ergibt sich da gerade.
Und auch das geht nicht per Checkliste.
Ja, aber das mag jetzt ein bisschen despektierlich klingen. Aber das sind viele Leute da draußen, die haben ja nicht ohne Grund eine Checkliste, weil sie eben das nicht jeden Tag machen oder weil sie vielleicht auch das erste Mal jemanden an Bord holen, weil sie gerade gegründet haben oder was auch immer. Mal abgesehen von einer gesunden Menschenkenntnis, die ja vielleicht auch nicht jeder hat. Aber wie kann ich mir da behelfen?
Man kann natürlich auch mit irgendwelchen Skalen arbeiten oder das sich irgendwie einwerten lassen und sagen, weiß nicht, zwischen 1 und 6 oder 1 bis 10. Aber dann ist man ja irgendwie nicht richtig im Gespräch. Dann hat man halt Kennzahlen. Die Frage war ja vorhin, wie vermeide ich, belogen zu werden, wenn jemand einfach nur irgendwo ein Kreuzchen setzt, wie zufrieden bin ich hier, wie bin ich da und so. Und dann, aber gut, das kann man machen. Nur weil ich das nicht tue, heißt das nicht, dass es alles andere natürlich falsch oder schlecht wäre. Da, vielleicht hilft das sogar auch.
Wir reden ja recht viel über die emotionale Reise. Jetzt ist es so, die Arbeitswelt verändert sich und die Digitalisierung hält Einzug und damit natürlich auch so Sachen wie virtuelles Kennenlernen oder Feedbackgespräche nur am Rechner gibt's ja auch. Wie sehr ist das hilfreich, beziehungsweise wo liegen denn da die Fallstricke? Weil da geht ja immer ein Stück weit Emotion auch verloren.
Das ist wohl wahr. Also in unserer Kanzlei, die eben sehr persönlich das auch aus Überzeugung macht, führe ich diese Gespräche zu 100% persönlich, nicht virtuell. Nicht, weil ich es nicht will, ich habe es angeboten. Es war auch immer der Wunsch beider Parteien, das persönlich zu tun. Es gibt natürlich Kanzleien, die, sagen wir mal, in München sitzen und jemanden einstellen in Dresden. Dann würden die jetzt natürlich sagen, ja, das klappt wunderbar, gar keine Frage. Ich bin diesen Schritt nur noch nicht gegangen. Aber ich weiß von anderen Kanzleien, die ich kenne, auch aus den Seminaren hier mit der DATEV, bei uns klappt das. Das ist dann nur einfach was anderes. Dann ist halt auch die Frage, wie stark findet dann eine emotionale Bindung statt? Ist jemand in Dresden beim Sommerfest in München dabei? Ist jemand aus Dresden jemals in München an seinem Arbeitsplatz gewesen oder kennt die Kollegen auch nur virtuell? Will man überhaupt eine starke Bindung oder sagt man, ist mir doch jetzt mal blöd gesagt, egal, Hauptsache die Arbeit wird gemacht. Das kann ja alles funktionieren. Für uns in der Kanzlei, sowohl meiner alten Kanzlei, auch meiner Kanzlei, in der ich ja jetzt schon länger in Köln bin, gehen wir diesen Weg nicht. Aber es ist definitiv machbar, wenn man auch darin geschult ist. Ich meine, wir machen das ja jetzt hier auch. Wir sitzen ja auch nicht in einem Raum. Es funktioniert ja auch. Und ich glaube, wir sind auch alle offener und toleranter geworden. Aber ich glaube, vielen Menschen ist es wichtig, das persönlich zu tun.
Ja, wir machen Interviews auch lieber persönlich.
Also das ist die gleiche Frage jetzt. Ja, und wenn Sie jetzt fragen, so bei Google, fragen Sie bei Microsoft, die würden sich jetzt lachend umdrehen und gehen und sagen, was ist das für ein Personaler? Also im Leben nicht. Das machen wir hier alles nur virtuell und, keine Ahnung, bestellen vorher noch eine Pizza dahin, damit er sich auch gestärkt hat. Kann ja sein. Und ich glaube, dass das bei vielen Kanzleien so ist. Aber das heißt nicht, dass es nicht besser und anders geht.
Eine Pizza während des Interviews wäre auch mal interessant, ob man uns dann noch verstehen würde. Jetzt träumen aber Visionäre schon davon, eine gewisse Form von KI einzusetzen bei Prozessen, wo der Mensch überhaupt nicht mehr existent ist. Wie realistisch schätzen Sie das ein, dass es beim Onboarding oder generell im Thema Personalmanagement irgendwann nur noch über KI geht und Menschen gar nicht mehr involviert sind?
Viel Erfolg. Da bin ich auf jeden Fall raus. Also raus, weil ich keinen Job mehr habe, aber auch raus, weil ich nicht dahinter stehe. Ich habe nichts gegen KI, gar nicht. Also oder überhaupt gegen digitale Prozesse und auch nicht gegen Checklisten. Ne? Also bloß nicht falsch verstehen. Das ist alles gut und es kann ja auch sein, dass man irgendwie eine Wissensdatenbank hat, die sich auch irgendwie wie auch immer füllt, dass man Videos hinterlegt, dass man sagt, wir haben hier einen Pool, aus dem du dich bedienen kannst. Man kann das machen, dass eine Person die Verantwortung dann für mehrere Menschen übernimmt. Alles wunderbar. Aber wenn man im Personalbereich, wo Menschen mit Menschen agieren, jetzt meint, das außen vor zu lassen oder ersetzen zu wollen, glaube ich, Stand heute tut man sich damit keinen Gefallen. Das können wir uns in 10 Jahren nochmal angucken. Vielleicht irre ich mich da komplett, aber ich glaube, dafür sind wir dann doch immer noch soziale Wesen, die miteinander interagieren wollen und eben nicht nur ein Feedback mit irgendwelchen Punkten auf irgendeiner Skala und dann schickt man sich die hin und her und keiner erklärt was. Da müssen Menschen miteinander reden, da muss man zwischen den Zeilen lesen, da braucht man ein Bauchgefühl und so weiter. Ich fände es ja schön, wenn wir auch schaffen, Prozesse in der Finanzbuchhaltung immer mehr zu digitalisieren und dann eben vielleicht auch mal weniger Menschen dort immer wieder zu brauchen und onboarden zu müssen. Aber das ist doch in den Anfängen, glaube ich, oder es passiert schon viel, aber ich will das mir gerade nicht vorstellen, wie das dann als erfolgreiche Personalarbeit aussehen könnte.
Wenn Sie jetzt an eigene Onboarding-Erfahrungen denken, also sowohl die, die Sie selber gemacht haben, als auch die, die Sie mit anderen machen mussten oder gemacht haben, was würden Sie denn aus heutiger Sicht anders machen?
Mein Lebenslauf gibt es nicht richtig her. Da gab es kein richtiges Onboarding. Da bin ich mal als studentische Aushilfe, als Sommerjobber irgendwie reingekommen. Und dann hat sich das alles entwickelt. Und bei der Kanzlei, wo ich jetzt tätig bin, war das auch ein Prozess, der nicht klassisch war und wo einfach klar war, ich borde mich selber an. Ich borde mich selber on. So haben wir es richtig schön gesagt. Aber für das, wo ich es begleitet habe, merke ich ja, wie dem Menschen das gut tut, wenn mit denen gesprochen wird. Die mögen diese Termine, die mögen es, Feedback zu bekommen und die mögen es, diesen individuellen, exklusiven Rahmen zu haben, sich ausschließlich über sich selber mal auszutauschen und genau die Dinge loswerden zu können und da auch jemanden sitzen zu haben. Und es ist ja auch mein egoistisches Interesse zu wissen, wie funktioniert das? Muss ich mir eventuell doch schon wieder jemanden suchen, weil es nicht klappt? Oder kann ich endlich einen Haken an die Stelle machen und weiß, das klappt und die Person ist auch noch in 1, 2, 5 Jahren hier? Also das will ich ja auch. Und deshalb haben immer beide was davon. Und im ganzen Onboarding. Also alles, was wir heute besprochen haben, ist für beide Seiten von Vorteil.
Herr Scherf, wir haben uns gefreut, dass wir Sie heute beim DATEV-Podcast onboarden durften. Wir wünschen Ihnen noch viele, viele schöne emotionale Reisen bei Ihren Onboardings mit diversen Leuten und sagen Danke für das Interview.
Ja, herzlichen Dank.
Steuern. Mit Recht, der DATEV-Podcast.